Hallo, hier ist der Hans-Peter von dieWeltErleben.de. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute kannst du uns zum ersten Mal hören und nicht nur lesen. Und es wird um genau das gehen, worum es in unserem Blog unter anderem auch geht. Um Ziele, Träume und Visionen und um den wichtigen ersten Schritt. Der Achim, ein Mann aus dem Leben, ein ganz normaler Schichtarbeiter, hat in einem Alter von 53 einen Traum entwickelt, ein Waisenhaus in Afrika zu machen, zu gründen. Und wie er diesen Traum wahrgenommen hat, wie er ihn umgesetzt hat, wie er seine ersten Schritte gegangen hat, das ist sehr beeindruckend und das wird er uns nun erzählen. Und wir freuen uns auf das Interview, wünschen dir nochmal viel Spaß und los geht's. Und nach dem Interview hören wir uns nochmal kurz wieder. Bis gleich.
Hallo liebe Zuhörer, heute begrüßen wir euch zu unserem allerersten Interview, das wir mit Achim Fuchs durchführen. Der Achim ist extra aus dem Hunsrück heute nach Breinig gekommen. Und ich würde ihn gerne mal kurz vorstellen, bevor wir ins Interview einsteigen. Kennengelernt haben wir den Achim auf dem Christian-Bischof-Seminar in diesem Jahr in Dortmund. Da steht ein ganz normaler Mann auf, nachdem er spontan von Christian aufgefordert wird, zu seinem Sinn des Lebens seine Geschichte zu kurz zu erzählen. Und er beginnt zu sprechen und erzählt, dass er aus der Idee, ein Patenkind in Afrika zu unterstützen, eine Organisation ins Leben gerufen hat, die in Kenia ein Kinderheim gebaut hat. Ein Mann, dem das Glück die Tür zum Leben nicht immer eingerannt hatte, das wurde bei seiner kurzen Vorstellung ganz schnell klar. Aber ein Mensch, der sicherlich einmal mehr aufgestanden als gefallen war. Und mir kam spontan, noch während er erzählte, der Gedanke, würde er sich auf ein Interview und dann noch unser erstes einlassen? Heute ist er hier, bei uns zu Hause. Vielen Dank, lieber Achim, dass du dich einlässt und dazu auch noch den weiten Weg aus dem Hunsrück auf dich nimmst. Wir freuen uns total auf das Gespräch und sind so aufgeregt. Stell dich doch vielleicht zuerst unseren Hörern mal kurz vor.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier bei euch in der Küche sein darf, Rita und Hans-Peter. Und ja, habe mich richtig gefreut auf das Interview. Und ja, let's go.
Du hast uns da grob skizziert und hast einen riesen Jubel bekommen, einen riesen spontanen Jubel, dass du ein Arbeiter oder ein Angestellter bei Amazon bist und irgendwann entschieden hast, dein Herz für Kinder in Afrika zu öffnen und da aktiv zu werden. Würdest du uns mal erklären, wie es dazu kam, was dich dazu bewogen hat, wie die Idee in deinen Kopf gekommen ist und wie es dann losgegangen ist?
Gerne. Also, mein Name ist Achim Fuchs, bin 59 Jahre jung. Ja, wie geht sowas los? Wie kommt man auf so eine Idee? Das war 2011. 2012 hatte ich so, wie man sagt, eine kleine Lebenskrise. War dann Scheidung, die Mutter war Pflegefall, Burnout im Job und war dann 7 Monate praktisch aus dem Verkehr rausgezogen. Dann hast du natürlich viel Zeit, über dein Leben nachzudenken. Und ja, nach den 7 Monaten, wie ich schon erzählt habe, habe ich mich beruflich umorientiert und ich habe schon immer gesagt, okay, du kannst mit 50 dein Leben nochmal bei Null anfangen. Gut, ich war dann 53 und das war ein bisschen schwieriger, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber als erstes habe ich dann wieder das Berufliche dann wieder in Angriff genommen und bin dann bei Amazon gestartet. Und dann war so dieser Gedanke, okay, du bist ja gesund. Und das ist einfach natürlich so gut. Und weißt du, du kommst da mit viel weniger aus, wie vorher mit allem, wo du rumgerannt bist. Und das war eigentlich schon mal so ein Punkt, der mich schon mal, ja, glücklich gemacht hat und gesagt hat, zu sehen, okay, du bist gesund und alles andere ergibt sich irgendwie. Und ja, dann war so, aber immer noch diese innere ja, Unruhe. Und dann kam halt eben so diese Frage, wie das in so einer ja, Sinnkrise oder wie man heute dazu sagt, passiert. Und meine Frage an mich war einfach gewesen, warum trampelst du hier auf dem Planet rum, nimmst andere den Sauerstoff und was hinterlässt du, wenn du in die Kiste springst? Und das war wirklich das, was mich umgetrieben hat. Und zu wissen, ich habe 3 gesunde Kinder, ganz klar, sind auch erwachsen alles, aber das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Du kannst nicht hier auf die Welt kommen, nur für Essen, Trinken und was weiß ich, jetzt halt eben Kinder zu zeugen und ein bisschen schaffen zu gehen, das kann nicht dein Sinn halt eben sein. Und dann halt eben ein bisschen nachgedacht und festgestellt, okay, eigentlich wollte ich immer schon eine Patenschaft übernehmen für ein Kind. Und ja, da habe ich, okay, du hast jetzt alles neu sortiert, also fang an damit. Und dann, wie das so ist, es gibt keine Zufälle, hatte ich dann bei uns in der regionalen Zeitung einen Bericht gefunden über eine Organisation, eine kleine Organisation bei uns in der Nähe, 70 Kilometer weiter weg. Und so kam ich dann auch nach Kenia, weil die Organisation ist in Kenia tätig und da habe ich dann für ein Mädchen Patenschaft übernommen. Das war 2013, im Januar. Habe danach direkt einen Flug gebucht für im Juli für 14 Tage Afrika, also Kenia, weil ich gucken wollte, wie leben die da, wie geht das eigentlich. Ich war schon viel in der Welt rumgekommen, aber Afrika war ich schon noch nie. Und bin dann mit meiner damals jüngsten 16-jährigen Tochter dahin gefahren für 14 Tage. Ja, und dann bist du erstmal, also ich zumindest erstmal im Schockzustand ist zu viel, aber du bist einfach in den Welt zurückversetzt, 100 Jahre einfach weiter zurück, weil allein morgens um 5 Uhr von dem Flughafen in diesen Schlaglöcher und was die dann Autobahn nennen, wo Eselskarre drüber gehen, wo Fußgänger drüber rennen, also all diese Dinge, das war schon super. Eindrücke insgesamt gewesen und dann kam man halt eben in diesem Waisenhaus an, waren in einem Hotel über Nacht, aber sind jeden Tag immer zu diesem Waisenhaus gefahren und allein wie wir da schon aufgenommen sind und so, das war schon ja, einfach wie in Familie, obwohl die uns überhaupt nicht gekannt haben und genau auch die Kinder. Und dann ist das halt eben so diese, was mich am meisten berührt hat, die Kinder, die dann mit Plastiktüte spielen oder mit irgendwas und trotzdem happy sind und klar kennen die nichts anderes und leben in ihrer Welt und sind dann halt eben glücklich, aber trotzdem das halt eben zu wirklich mal zu registrieren und nicht aus dem Fernsehen raus, aus seinem Sessel in einem warmen Wohnzimmer, sondern wirklich dort zu sein und zu sehen, dass dieser tägliche Überlebenskampf um Wasser, noch nicht mal um sauberes Wasser, sondern einfach um Wasser und um Nahrung und sowas, dass hier stattfindet, dass Leute sind, die einfach ein paar Tage nichts zu essen hatte, die sind sonntags dahin kommen, alte Leute, die haben sonntags dann eine warme Mahlzeit halt eben gekriegt. Und dann war so ein Schlüsselerlebnis, denke ich, wir waren in der Hütte dort gewesen und die waren gerade am Essen und dann das bisschen Wasser auf dem Teller hatte, hatten sie direkt mit uns geteilt und Wasser hingestellt und alles und diese Selbstverständlichkeit raus beim Teilen, nichts aufgesetzt, sondern du bist mein Gast und du kriegst von mir und selbstverständlich, solange ich alles, dann teile ich alles mit dir. Und das hat mir so richtig den Spiegel nochmal vorgehallt und das war, denke ich, so der zündende Funke oder sowas, weil ich bin immer in dieser materialistischen Welt, wie das hier bei uns in Deutschland ist, halt eben allem hin und her gerannt und alles, aber dabei das Leben vergessen und was ist eigentlich Leben? Und dann kriegst du in so einem Land den Spiegel vorgehallt, worum es geht, um Achtsamkeit dem Mensch gegenüber, den anzunehmen, so wie er ist, und mit ihm einfach alles zu teilen. Ja, das war so der Anfang von dem Ganzen. Dann hatte ich da in dem Haus dann halt eben mitgeholfen. Und dann hat einfach für mich festgestanden, okay, du willst irgendwie mehr machen, da der 14 Tage, als man zurückkam. Und dann im Dezember 13 und im Januar 14 für 2 Monate nochmal in dieses Haus halt eben hingefahren, habe dort geholfen, Räumlichkeiten bauen und Waschraum und all die Dinge. Man muss wissen, es gab keinen Strom dort zu der Zeit und die Frau dort die Wäsche für 24 Kinder plus 6 Erwachsene, alles in 20 Liter Eimer oder in Bütte. Das heißt, sie stehen den ganzen Tag da und sind nur am Wasche und am Machen. Also nicht wie bei uns Wäschmaschinen auf und so was drin, sondern das ist wirklich Knochenjob. Und dann haben wir wenigstens schon mal einen Waschraum gebaut, sodass es stehen konnte und dann mit dem Schruppe das halt eben ginge und so hat er viele Sachen gemacht. In diese 2 Monate habe ich schon unbewusst mir verschiedene andere Kinderheime angeguckt, die unter kenianischer Führung waren. Heute weiß ich warum. Und Ja, als ich dann halt wieder zurückkam im Februar 14, war natürlich die innere Zerrissenheit alle sehr, sehr hoch, weil ich bin bei Amazon, war im Betriebsrat, und wenn du dann hörst oder überhaupt in meinem Umfeld, was Probleme sind und du warst jetzt gerade vorher dort, dann fräst du dich, hallo, Entschuldigung, aber das sind keine Probleme, weil du hast, ne, flieh einfach mal dahin oder dann siehst du, was wirkliche Probleme sind. Und das war so ein Punkt halt eben, wo ich gestanden, wo ich gemerkt habe, eigentlich will ich halt eben was machen, aber ich wusste nicht was. Und dann war noch halt eben eine Begegnung bei uns im Betriebsrat halt eben gewesen, wo man auch Unstimmigkeiten hatte und mein Gegenüber, meine Kollegin dann irgendwie gesagt hat, Mann, mach dich doch auf den Weg oder geh einfach mal los. Dann kam direkt spontan, oder ich weiß nicht, ob er gesagt hat, er geht den Jakobsweg, und da, das war aber dann der zündende Funke dabei. Das war Donnerstag, ich habe dann ganz am Wochenende alles über den Jakobsweg rausgefunden. Ich hatte zwar vorher von Habe Kerkeling die Hör-CDs gehabt, habe mir die auch angehört, mit 3-4 Jahren vorher, dachte, oh, ist toll, kannst du mal machen. Aber ich bin hier nie irgendwie 20 Kilometer gewandert. Man Hunde, du gehst eine Hunderunde mit 3-4 Kilometer oder 5 Kilometer, das war's. Und an dem Wochenende entschied, okay, ich gehe jetzt den Jakobsweg. Und habe direkt Flug gebucht und alles, ohne dass ich Urlaub habe. Bin montags in die Firma und gesagt, ich brauche 5 Wochen Urlaub. Und habe nach die 5 Wochen Urlaub geredet, weil die gedacht haben, ich werde nach Kenia alleine gehen. Gut. Und in dieser Vorbereitung von dem Jakobsweg habe ich immer mehr festgestellt, rausgefunden, was ich will, nämlich ein eigenes Waisenhaus alleine bauen. Nach meiner Vorstellung mit Respekt und ja, den Menschen dort halt eben praktisch nur die wie soll ich jetzt sagen, die Grundversorgung oder so weit hinzugehen, wie die Häuser und so weit, und ihnen einfach dabei helfen, sich weiterzuentwickeln, aber in ihrem Tempo. Und dann habe ich im Juli den Verein gegründet und im August bin ich wieder losmarschiert, den Jakobsweg. Ich habe den so ein bisschen als Spendelauf mitgenommen und habe das dann bekannt gemacht. Und so wurde auch zwei Menschen aus meinem Dorf, die eine Agentur haben, darauf aufmerksam. Und haben dann gefragt, was machst du dann da, was hast du vor? Und die haben mich halt eben von Anfang an unterstützt. Weil ich war natürlich sehr naiv in dem Gedanken, okay, ich baue einfach ein Waisenhaus, haben wir gar keinen Kopf gemacht, was ist eigentlich hier dran? Und dass es doch recht schwierig ist, wenn du nur einen Traum hast und aber nichts fest ist, keine Grundlage, wie willst du von fremden Leuten Geld oder sowas halt eben kriegen? Ich habe gedacht, naja, du tust Kuchen verkaufen, Aktionen und sowas, alles machen. Durfte aber sehr schnell feststellen, dass ich dann nach 15 Jahren Kuchen verkaufen kann, um dann die Bodenplatte oder sowas zu machen. Und diese zwei von der Agentur etc., die haben direkt von Anfang an nicht geglaubt. Dann kamen noch zwei andere aus dem Dorf dazu. Und die haben mich dann von Anfang an unterstützt und haben dann in ihrem Umfeld halt eben für meinen Traum mitgeworben und haben gesagt, guck, wir unterstützen jetzt Home of Smile und könnt ihr ja auch machen und Weihnachten und so. Und so ist dann langsam der Stein ins Rolle gekommen. Und 2013, um das jetzt einfach nochmal, bin ich wieder der Zeit voraus, oder war mit Christian Bischof das Seminar Die Kunst, ein Ding zu machen, im Oktober. Das war also, bevor ich die 2 Monate dorthin bin. Und da ist mir eigentlich richtig bewusst, was ich eigentlich machen will. Nämlich die 24 Kinder diese Chance kriegen, die ich selbst hatte, weil ich war selber ein Waisenkind. War 4 Jahre im Waisenhaus. Und ja, ich denke, das war so mit, heute weiß ich es, mit damals der ausschlaggebende Punkt, einfach zu wissen, was es bedeutet, sowas zu sein, und dass man einfach was zurückgeben will von dieser Chance, von diesem Glück, was man da gekriegt hat. Und ja, gut, jetzt hatte man dann den Verein und ich hatte danach Geld gesammelt, dann bin ich 2015 hin für das Grundstück, das hat am Anfang dann nicht funktioniert, war zu teuer gewesen, dann war ich noch eine Woche in Mombasa, durfte dort noch eine Streetworkerin begleiten von Mainz, die lebt ein halbes Jahr in Mainz und ein halbes Jahr in Mombasa, hat da ein wunderschönes Projekt in der Slums halt eben drin, wo sie Kinder unterstützt und in Altenheim und Familie. Und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte und viel emotionaler und noch krasser als jetzt, sage ich jetzt mal, ein Waisenhaus. Habe dann weiter verhandelt für dieses Grundstück und bin dann im Oktober, November 15 dorthin und konnte das dann kaufen. Dann haben wir es auch direkt eingezäunt. So, jetzt hatte ich das Grundstück, aber immer noch kein Geld für loszulegen. Und dann habe ich im März 16 einfach die Idee gehabt, okay, ich bin einfach unruhig gewesen, ich komme einfach nicht weiter. und habe dann den Entschluss gefasst, dass ich im Juli für 3 Monate nach Kenia gehe und einfach anfange zu bauen. Wenn ich anfange zu bauen, dann werden die Leute auch Geld spenden. Und das hatte ich halt eben so gemacht, dann 3 Monate Urlaub mit unbezahlter Urlaub, alles halt eben können auch machen. Auch von Amazon hat mich da unterstützt, sodass ich die Zeit auch nutzen konnte. Und habe dann angefangen zu bauen und tatsächlich die Leute halt eben mit gespendet, sodass ich den Rohbau hinstellen konnte und in den 3 Monaten dann halt eben den Rohbau soweit fertig gemacht haben. Bis auf das Dach war nicht ganz zu, der Dachdecker hat mir eigentlich versprochen, er macht dazu. Mit dem Dach, wo ich zurückgeflohen bin, ist er halt eben auch weggefahren, wie das so ist. Ja, und dann ist das natürlich so, dann kommt Regenzeit und so was an und dann ist so, boah, du hast doch jetzt neu, alles neu und schön und tralala und naja, und wie das so ist, ich kann da nicht sitzen bleiben, sage ich, okay, ich muss jetzt einfach halt eben im Januar, Februar halt eben rüber und dann muss das ganze Ding in dieser Zeit fertiggestellt werden, weil ich bezahle meine Flüge alles selbst und bin jetzt nicht der Reichste vom Materielle her. Und halt eben, von daher muss ich halt eben auch ein bisschen gucken. Da sage ich, okay, ich mache jetzt im Januar, Februar nochmal Urlaub und unbezahlte Urlaub und dann muss ich das Haus halt eben fertig kriegen und will auch die ersten Kinder selber in Empfang nehmen. Und ja, dann kam auf einmal im Ende November oder sowas ein Anruf von einem Sven Rauscher. Der war Malermeister oder ist Malermeister bei Stuttgart, Hohenstein oder so. Und hat gesagt, er ist durch Christian auf mein Projekt aufmerksam geworden, Christian Bischof Seminar, auf mein Projekt aufmerksam geworden und er würde mich gerne unterstützen. Und er hat eigentlich im Winter über Zeit halt eben was zu machen, ob ich irgendwie Möglichkeit oder sowas hätte. Dann sage ich, Sven, du kommst wie gerufen. Ich will im Januar, Februar rüberfliehen und es wäre nicht drin anzustreichen und zu machen und so was. Entschuldigung, aber das war einfach die schickte liebe Gott, weil ist halt eben so, ich hatte jemand gebraucht für die Anstreicharbeit und für das alles. Und dann haben wir uns noch einmal, dass wir uns überhaupt nur persönlich gekannt hatte, auf dem Haugenheimring noch getroffen und dann so alles ausgetauscht. Und dann kam noch Sigi Bauer noch dazu, auch durch Christian Bischof. Und Tina Niedermeier. Und die Tina, die hatte ich nur vorher mal auf dem Seminar so beim Smalltalk kurz kennengelernt und hat eben erzählt, was ich mache. Sie war begeistert davon und sie hat dann jetzt gesagt, okay, sie geht halt eben auch mit. Und so sind 3 im Prinzip fremde Menschen einfach mit nach Afrika, um zu helfen, das Projekt fertig zu machen. Ja, und dann sind wir dorthin. Und dann habe ich festgestellt, in dieser Zeit, okay, waren viele Sachen noch aus der ersten Bauphase raus, die doch nicht so richtig waren, so weit musste viel umgeändert werden, kamen neue Gewerke dazu, das hat einfach gar nichts funktioniert. Und das war so in meinem Kopf drin, weil ich wollte mit aller Gewalt. Und du weißt, auch eine Kuh hebst du nicht mit aller Gewalt rum, sondern du musst schon loslassen. Und als ich, keine Ahnung, nach 3 Wochen das gemerkt habe, das funktioniert einfach so nicht, und ich für mich entschlossen, dass wenigstens der eine Part von dem Haus fertig wäre muss, dann können da die Kinder hin und dann kann man das andere später machen. Von diesem Zeitpunkt an liebe da auf einmal. Und dann nochmal tatsächlich in der Zeit das Haus fertiggestellt kriegt und konnte am 10. Februar die ersten 2 Kinder in Empfang nehmen. Und das war natürlich dann sehr, sehr emotional. Mhm. Weil aus dem Traum es dann Wirklichkeit war. Und das war halt eben schon ja, sehr bewegend für mich. Und dann am 15. Februar haben wir dann das Haus offiziell eröffnet mit dem Gouverneur und so. Und das war dann 2017. Und ja, dann bin ich im Juli 2017 dann nochmal rübergeflogen. Mittlerweile hatten wir dann 6 Kinder gehabt, weil 6 Kinder oder 5 oder 6 Kinder darf man, um die Registrierung halt eben zu kriegen von dem Haus. Und ja, war eigentlich alles super gut gewesen und dann halt eben noch, wie heißt das, Geräteschuppe oder nicht Geräteschuppe, in Vorratsraum halt eben gebaut und solche Sachen. Und dann kam im Oktober, seit Oktober ist es so, dass die Behörde uns Schwierigkeiten macht wegen der Registrierung. Und da sind wir jetzt halt eben dran, das halt eben zu lösen. Dann war wieder Ruhe gewesen und jetzt hatten sie dieses Jahr im Mai halt eben dann wieder damit angefangen und letztendlich haben sie jetzt zum Schluss die Kinder aus dem Haus halt eben rausgeholt, in ein anderes Haus getan, weil man die Registrierung nicht hätte. Und da sind wir jetzt halt eben dran Und ich werde auch beim nächsten Mal jetzt in naher Zukunft, wenn ich runterfliege, dann persönlich unter anderem Gespräche teilnehme und jetzt noch einen anderen Weg mitgehen, dass wir halt jetzt die Registrierung haben und dann endlich wieder anfangen und weitermachen können. Das war jetzt mal so in Schnellformat von dem Haus. Natürlich waren viele Sachen zwischendurch. Enttäuschungen und all diese Dinge, weil es ist ja ohne Strom auch gebaut worden. Zudem bin ich keiner aus dem Bau, aus dem Fach raus. Dann war der Architekt bei der Bodenplatte abgehauen. Du hast festgestellt, okay, der hat alle Stempel, die eigentlich du brauchst zum Bau, sind alle gefaked, war also alles falsch gewesen. Und all diese Dinge war ein unheimlich toller Lernprozess für mich auch im Wachstum halt eben drin, weil du darfst lernen loszulassen, du darfst lernen zu vertrauen und ein Stück weit das mitzunehmen, was ich dort halt eben auch gesehen habe, weil dieser unabdingbare Glaube oder dieser bedingungslose Glaube, der hat mich schon fasziniert, hat mich natürlich auch manchmal zur Verzweiflung gebracht. Aber letztendlich hilft er einfach zum Überleben von der Menschen. Und so durfte ich halt eben immer meine Lerneinheiten vor Ort dann direkt mit trainieren. Durfte dann jetzt noch, habe natürlich dann immer zwischendurch, wenn ich dort war, wie jetzt auch im Juni, weil es bei uns im Moment mit der Registrierung halt eben gehangen hat, habe ich mir natürlich noch andere Projekte angeguckt und gedacht, okay, warum hast du jetzt diese Zeit? Und ich meine, mit Home of Smile werde im Moment nur mit diesem Waisenhaus verbunden, weil das war einfach mein Anfang und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich irgendwas anderes mache, weil für 24 Kinder war für mich eigentlich schon groß gedacht. Aber wie Christian oder alle Coaches halt eben sagen, du sollst noch größer denken und so. Und dann habe ich halt eben auch gelernt, meine Begrenzung einfach oft zu lösen und zu sagen, warum jetzt nur 24? Wenn ich mehr Kinder helfen kann, dann soll ich also, ist jetzt meine Intention, so viele Kinder zu helfen wie möglich. Natürlich bleibt das Waisenhaus immer mein erstes Projekt und mein Herzensprojekt. Aber wenn ich halt die Möglichkeit habe, noch andere Sachen zu unterstützen, und dann würde ich gerne halt eben, oder dann unterstütze ich auch andere Sachen. Und so kam es, dass ich jetzt im Juni auf der Kinderkrebsstation in Nairobi war und dort halt eben gesehen habe, wie der halt eben da ist. Und dass ich gesagt habe, okay, die will ich auf jeden Fall unterstützen. Da geht es darum, dass in einem Bereich, das nennt sich dort kritischer Bereich, das sind 30 Kinder und eigentlich ist es wie eine Endstation. Kinder sind dort und bleiben manchmal ein Jahr, anderthalb und versterben halt eben auch da. Und in den letzten 3 Jahren waren nur, ich glaube, 3 Kinder oder sowas, die überlebt haben. Und halt eben in dieser Zeit halt eben den Kindern die Chance zu geben, wenigstens noch ein bisschen vernünftiges Leben halt eben dann zu haben und auch die Krankenschwester, weil was die halt eben da leistet, ist auch halt eben schon fast übermenschlich, weil man muss wissen, die sind für die Kinder halt eben Schwester, Bruder, die sind Tröster, die sind Mutter, die sind einfach alles, weil oft von den Kindern die Ältere einfach das Geld nicht haben, für sie kommen. Und mein Freund Ireri, der auch diese Foundation für dieses Krankenhaus hat, der versucht dann halt eben Pfade zu machen, dass sie nochmal eine Woche dann heim können oder so, nur 3 Monate oder so irgendwie. Und was natürlich auch ist für die Schwester, dass wenn Kinder sterben oder so, ist keiner da, der die dann auffängt und dann halt eben, weil die sind natürlich auch ins Herz gewachsen, wie eine Kinder dann. Und das ist jetzt ein Projekt, wo ich einfach mit unterstützen will. Und war dann auch noch in einem Slum in Kibera in Nairobi, wo ich eine ganz tolle Frau kennengelernt habe, die Irene, die ein Schulprojekt dort startet oder gestartet hat und Kinder aus diesem Slum heraus helfen will oder hilft, einmal einen Kindergarten zu ermöglichen, dann diese Grundschule und die Kinder, wo in der Grundschule gut sind, also sehr gut sind, weiter, dass die ein Stipendium drin bestimmen, beziehungsweise dann ein Pate, der dann die Secondary spricht, was bei uns wie Realschule oder Gymnasium ist, dann halt eben finanziert, damit sie ihren Traum, sei es jetzt Krankenschwester, Polizist oder Rechtsanwalt oder was immer wäre, wolle, dann halt eben auch verwirklichen können. Und auch das war sehr, sehr berührend, weil wenn du siehst, Kibera ist übrigens einer der größte Slum in Kenia und einer weltweit der größten, wenn du da lebe, weit über 500.000 Menschen in, was heißt lebe, in Hütte, in Verschläge, in drin, ohne die Gerüche, ohne das alles und so. Und du siehst in dieser Hütte, keine Ahnung, 4x5, wenn sie so war, 53 Kinder drin. Und auch da sind wieder Frauen, die mithelfen, den Kindern irgendein Essen oder irgendwas Warmes halt eben zu machen. Und halt eben die Kinder ja, in einer behütete Atmosphäre halt eben aufwachsen zu lassen. Die Schulklasse war mit 148 Kindern oder sowas drin gewesen, trotzdem ruhig und diszipliniert und all diese Dinge. Und die Kinder super stolz, halt eben ein kleines Gedicht vorzutragen oder all diese Dinge halt eben zu machen. Und das sind Sachen, wo ich einfach zusätzlich dann mit unterstützen möchte. Also nicht halt einfach, dass ich jetzt mit der Gießkanne rumgehe und Geld verteile, sondern schon bestimmte Sachen aussuche und auch da Schulpatenschaften. Man muss wissen, 100 Euro zum Beispiel reicht für ein Kind für ein ganzes Jahr für die Schule mit Kleidung und mit allem halt eben. Und sowas halt eben dann gern mit unterstützen will.
Ich war mehrfach in der Versuchung, dich zu unterbrechen, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, weil mich das, was du gerade gesagt hast, so in den Bann gezogen hat. Alle Achtung.
Ja, tut mir leid, wenn ich dran bin.
Ich freue mich, das ist so, also wirklich spannend. Ich habe mir jetzt auf meinen Zettel geschrieben, du hast bist quasi jetzt an einem kleinen Kinderheim, an einer Sterbestation und in einer Schule in Slums. Und wenn man überlegt, wo hat das Ganze angefangen, als du mit 53 im Prinzip dich nur für eine Patenschaft interessiert hast. Und jetzt bist du schon einen Riesenschritt weiter und hast noch was vor dir. Als du dich entschieden hast zu sagen, ich mache da jetzt ein Heim, ich habe mir das jetzt angeguckt und ich mache da jetzt ein Heim, kann ich mir vorstellen, also bei mir wäre das so, ich wüsste gar nicht, wie das geht. Ich hätte den Willen, aber ich wüsste gar nicht, wie ich diesen ersten Schritt machen soll. Ich wäre im Nebel. Wer hat dir die Kraft gegeben, loszugehen und wer hat dir geholfen und wie sind deine Ideen gekommen?
Naja, ich bin eigentlich immer schon ein Mensch, wenn ich mir über den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das, ohne zu überlegen, ob das funktioniert oder nicht. Und in dem Fall war es halt eben auch, als ich mir gesagt habe, okay, ich will dieses Haus bauen, war mir natürlich klar, okay, ich muss einen Verein gründen, damit ich überhaupt Geld, also Spendengelder sammeln kann und Bescheinigung ausstellen kann, also auch wenn du mal größere Beträge hast oder so. Dann habe ich halt eben rumtelefoniert im Internet. Das ist ja heute die tolle Möglichkeit, auch die gute Seite von Internet, dass du einfach rumrecherchieren kannst und googeln kannst, okay, wer ist eigentlich und welche Vereine gibt es überhaupt, wer ist in Kenia tätig und all diese Dinge dann telefoniert und geguckt, was habt ihr für eine Satzung, rumgefahren. Und ja, so kam ich halt dazu, wie ich meine Satzung gestrickt habe, wie ich wusste, okay, was brauchst du überhaupt für einen Verein zu gründen und all diese Dinge. Also ja, du musst einfach halt eben losgehen. Das hört sich jetzt einfach an, aber ich denke, wenn du weißt, was du machen willst und also wenn du das Warum hast, wie Christian sieht, ja. Dann weißt du auch wie. Also ich habe keine Zettel gehabt, wo ich sage, du musst jetzt das machen, du kannst das auch machen, das auch. Also ich bin eigentlich schon strukturiert, aber wieder so strukturiert, total planlos in der Beziehung. Ich habe einfach nur gesagt, okay, ich habe dieses Haus und ich war vorher Häusergucker. Ich wusste ungefähr, wie die bauen, also habe ich das jetzt als U einfach gemacht und gesagt, okay, hier müssen zwei Zimmer sein, weil dann kann ich halt eben sechs Kinder, sind 24 Kinder, passt. So, mit Toilette, mit Waschraum, dass jeder halt eben, dass wir genug Dusche und alles halt eben haben. Das war einfach mein Plan, den habe ich selbst gezeichnet, selbst gemacht. Und ja, so bin ich halt eben dann los. Und ich hatte ja dadurch, dass ich in dem ersten Heim war, halt eben Leute kennengelernt. Und die mir dann halt eben dort geholfen und gesagt haben, okay, wo kriege ich jetzt Steine her oder wie kann ich dieses machen? Zudem haben wir die Steine dann selber gemacht. Es entwickelt sich einfach, weißt du, es ist wie im richtigen Leben. Es ist immer der erste Schritt, wenn du eine Veränderung hast oder wenn du irgendwas machen willst, was dir unbekannt ist, ist immer der erste Schritt, der schlimmste, der schwerste. So, und wenn du den gemacht hast, die Erfahrung durfte ich meinem ganzen Leben machen. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, kriegst du immer und immer Hilfe an Seite gestellt. Manchmal sieht man sie nicht immer direkt. Das erste Mal, das ist wie, weißt du, wenn die eine Tür zugeht und die andere geht dann auf. Wenn ich meine Fokus zu viel auf die zune Tür habe, dann sehe ich gar nicht hin in die Tür, die noch ein bisschen leichte Morgennebel oder so war da ist, die sehe ich dann gar nicht, weil ich immer noch halt eben zurückgucke auf die verschlossene Tür. Und das war so, als der Architekt abgehauen ist, hatte ich jetzt die Chance zu sagen, oh Scheiße, das ist alles Mist. Oder ich kann sagen, okay, was muss ich jetzt machen? Und natürlich ist das blöd, wenn du freitags nachmittags feststellst, alle Stempel sind gefaked. Und der hat auch gesagt, okay, wenn du jetzt was gegen mich unternimmst, dann ja, ist das in Kenia auch kein Problem. Ja, dann einfach alle zu fragen, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann kriegst du auf einmal jemanden, der sagt, hey, lass uns mal googeln. Wir kriegen natürlich, ich kenne da jemanden. Und lass uns einfach gucken, Montag. Schlafen wir jetzt drüber und Montag geht es dann weiter. Und so passiert es einfach halt eben. Ne? Und mit vielen Enttäuschungen, die halt eben immer wieder kommen oder Prüfungen, egal wie du es nimmst, letztendlich ist es halt eben immer wieder nicht nur in diesem Projekt, ich denke im ganzen Leben ist es so, du musst immer offen sein und du musst immer wieder, oder für mich war wichtig, halt eben zu wissen, wenn ich offen bin, bin ich verletzlich, aber wenn ich mich zumache, habe ich auch nie eine Chance. Und das ist halt eben so, ja, daraus gewachsen, denke ich.
Habe ich dich richtig verstanden, dass du die gleiche These vertrittst wie wir, dass wenn dir dein Herz etwas sagt und du noch nicht weißt, wie du da hinkommst, dass du einfach losgehen kannst und darauf vertrauen kannst, dass man dir schon hilft.
Absolut.
Absolut.
Ja.
Und dein Umfeld zu dem Zeitpunkt, als du damit angefangen hast, waren das alles Befürworter oder gab es auch den einen oder anderen Kritiker, der vielleicht zu dir gesagt hat, bleib doch hier, da ist doch bequemer und lass es dir da alles auf und in dem Alter, oder waren alle uneingeschränkt deiner Meinung?
Nee, natürlich nicht. Natürlich gibt es auch die Kritiker, aber erstens mal haben mich die recht wenig interessiert. Und wenn dann auch mal ein Kritiker war, der dann gesagt hat, ja, warum gehst du nach Afrika oder nach Kenia, hier in Deutschland genug zu tun und sowas. Und dann ist natürlich auch immer mein gewesen, natürlich schon hier in Deutschland, auch, aber das ist immer noch eine andere Qualität. Ich weiß nicht, ob du schon in Afrika warst.
Noch nicht, nein.
Nee, ich meine jetzt auch zu dem Gegenüber dann. Weißt du, dann, wenn du das dann mal erlebst und siehst, okay, es gibt nichts zu essen oder so, weil hier ist immer noch die Frage, was nehme ich das jetzt wirklich aus dem Container raus, wo noch verpackt ist oder sowas oder anderes. Also um Gottes Willen, eine Punkt und zum anderen ist meine Gedanke gewesen, hier in Deutschland haben wir mehr Möglichkeiten, Leute einfach zu helfen. Und natürlich gibt es Kinderarmut und all diese Dinge haben wir auch hier in Deutschland, aber hier sind immer einfacher. Keine Ahnung, für Leute halt eben da noch mit zu helfen. Und irgendwas hat man halt eben gesagt, nee, einfach will ich nicht. War halt eben schon immer so mein Leben gewesen und schon nicht groß drüber nachgedacht. Das war einfach, ich wollte halt eben, ja, andere Kinder in Afrika, ich denke, aus der Kindheit heraus schon helfen. Und ja.
Wir vertreten ja die These, dass Probleme im Leben ein Geschenk sind und dass dich Probleme weiterbringen. Ist dir auf deinem Weg dahin bis heute irgend noch ein großes Problem, was für dich damals groß war, eine Erinnerung, wo du dachtest, was hat das Schicksal jetzt mit mir gemacht und was sich im Nachhinein tatsächlich als was Gutes herausgestellt hat?
Weißt du, wenn du, genau wie du, wenn du 50 Jahre auf dem Planet rumtrampelst, hast du natürlich viele Herausforderungen und viele Geschenke kriegst, die du am Anfang nicht als Geschenk hatte, du siehst, sondern als Probleme. Man muss hier erstmal dahin kommen, ein Problem als eine Herausforderung oder als ein Geschenk zu erkennen. Und ja, ein ganz großes war gewesen mit unserer kleinsten Tochter, die ja damals bei 2 Jahre alt war, sie eine ganz seltene Krankheit halt eben gehabt und mit Knochenmarkstransplantation und sowas. Und das war auch ein Punkt, wo man uns drum kümmern musste. Und natürlich fällst du in ein Loch und fragst dich, okay, warum trifft es mich? Aber man ganz schnell erkannt, okay, es gibt viel, viel schlimmere Fälle. Und auch da hat das Schicksal oder die Führung mit uns gut gemeint und immer nur stückchenweise gesagt, was das eigentlich bedeutet. Hätte mir am Anfang gewusst, dass die meisten Kinder da dran, deutschlandweit waren wir der erste Fall gewesen, weltweit waren, glaube ich, weiß nicht, 60 Fälle insgesamt bekannt, wovon, keine Ahnung, nur noch 6 Stück überlebt hatte oder sowas, alle in diesem Alter von 2 Jahren. Hätte man das vorher gewusst, wäre es in Panik ausgebrochen, so ist alles nah und nah gekommen. Und das hat natürlich viel, viel Kraft dir gegeben, viel, viel Kraft gekostet. Vielleicht auch letztendlich meine Entwicklung hin, dass wir uns auseinanderentwickelt haben und dann halt eben später auch geschieht haben. Jetzt aber ein super tolles Verhältnis zueinander haben und es war einfach halt eben dieses Auseinanderleben. Und heute singe ich dazu und nach die Woche noch mit meiner, jetzt hat meine Ex-Frau, darüber gesprochen, dass man sieht, okay, weißt du, das ist eine Zeit lang, wo du zusammen gehörst. Und wenn dein Sinn für diese Zeit erfüllt ist, dann ist es so, weißt du. Und von daher war gut für uns, dass wir uns getrennt haben, für beide, um uns weiter zu entwickeln. Und das ist halt eben das Schöne und das Tolle, heute daran zu sehen, dass man so miteinander respektvoll miteinander umgehen kann. Weil ich denke, das ist wie ich war, 28 Jahre waren wir verheiratet gewesen und war ja schöne Zeit gewesen, weißt du. Und einfach halt eben zu sein und auch wiederum da Vorbild halt eben zu sein für die andere alt drumherum. Egal, ob es jetzt Kinder sind oder so zu zeigen, es kann immer was halt eben sehen, dass man sieht, okay, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr, aber dann halt eben so respektvoll halt eben miteinander umzugehen und zu sagen, okay, wir sind in Ordnung, mal die schöne Zeit und jetzt gehen wir halt eben auseinander und wir gehen aber freundschaftlich letztendlich auseinander oder finden wieder dann zu uns im freundschaftlichen Verhältnis.
Mhm. Auf dem Weg bis heute zu dem, was du bisher erreicht hast, da fällt dir ein Moment ein, wo du sagtest, das war im Moment größter Freude für mich, den du nachhaltig in Erinnerung hast, wo du sagst, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke?
Ganz viele.
Ganz viele, das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar.
Nein, du hast immer so, ja, sagen wir mal, eine ganz große Punkt hatte ich eben schon mal in unserem Vorgespräch erwähnt, das war halt eben die, als ich im Mainzer Dom 2016 war, zu dem 50. Todestag von meinem Adoptivvater und da halt eben vor 600 Jugendliche was sagen konnte und vorher nicht gewusst haben, was ich überhaupt sagen soll in diese 10 Minuten. Und von dem Feedback von den Kindern und von den Jugendlichen her im Nachhinein halt eben gehört haben, wie super toll das gewesen war, diese 10 Minuten und als sie das in den letzten 6 Jahren nicht so hatte wie in diesem Gottesdienst.
Wenn dir, ja, danke.
Eine und dann, ja, gibt viele tolle Momente. Ich war die U66 gefahren, das war halt eben so ein Highlight halt eben gewesen. Oder der Jakobsweg, allein um Jakobsweg weiß ich nicht, wie viel Glücksmomente oder wie auch immer. Ich meine, der Jakobsweg bin ich 5 Wochen gegangen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich 5 Wochen so ausgeglichen, so ja, voll Freude oder wie ich nennen darf, einfach halt eben war. Also das ist ein ganz, was ganz Besonderes.
Wenn dich einer fragt, lohnt es sich, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder ist das überflüssig? Was würdest du da sagen?
Wenn du da bleiben willst, wo du bist, dann bleib da. Dann musst du dich nicht entwickeln, weil dann gehst du immer weiter zurück. Ich meine, die Sprüche von früher oder sowas, wo man drüber gelacht hat, die haben ja immer in Wahrheit mit drin. Und das heißt doch einfach, Stillstand ist Rückschritt. Und von daher macht es natürlich Sinn, wenn du doch dein Glück oder deine Zufriedenheit, dein Inneres finden willst, dann solltest du dich weiterentwickeln, weil ansonsten machst du so weiter wie bisher. Und mit der Denke und mit dem Tun wie bisher kannst du nur die Ergebnisse wie bisher erreichen. Also wie willst du was anderes haben? Selbst wenn du mehr Geld haben willst, kannst du nicht erreichen, indem du so weitermachst wie bisher.
Wenn man etwas mehr wissen möchte über deinen Verein, wenn man mal ein paar Bilder sehen möchte oder wenn man mal sehen möchte, was du schon geschafft hast und was du noch vor dir hast, wo kann man sich ein bisschen informieren und wie könnte man deine Ziele unterstützen am sinnvollsten?
Informieren könnt ihr euch gerne auf www.homeofsmile.de. Das ist die Webseite, da steht alles drin, auch von der Bauphase mit Bildern und sowas. Mit dabei, dann auch bei Facebook, da ist es home-off-smile. Das sind eigentlich die 2 Kanäle. Ich mache auch ab und zu Vorträge oder versuche halt eben auch Vorträge zu machen, um einfach auch halt eben andere Leute zu inspirieren. Nicht unbedingt jetzt ein Waisenhaus zu bauen, aber es geht um einfach wieder mehr Liebe, mehr Achtsamkeit in die Welt zu bringen. Und ich denke, wie gesagt, ich war beim Betriebsrat mit anderen Betriebsräten zusammen und es ist einfach jetzt im Moment so ein Punkt, wo ja, ganz viel Werte leider verloren gehen und auf der anderen Seite aber so viele Leute bereit sind, wieder diese Achtsamkeit zu finden und viele Jugendliche vor allen Dingen auch und ja, dafür einfach Inspiration zu sein und zu ermutigen und einfach auf andere drauf loszugehen und ja, einfach mehr Liebe in die Welt zu bringen und mehr Liebe zu schenken und somit dein Ding halt eben rauszufinden, für die Welt ein Stück weit besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Und über welche Art von Hilfe würdest du dich, was wäre am besten, wie kann man dich am besten unterstützen in deinen Zielen?
Ja, im Moment ist es noch so, halt eben hauptsächlich im finanziellen Bereich, dann ist aber auch für die Zukunft suche ich für die Administration halt eben, weil ich jetzt an einem Punkt komme, sind, dass ich halt einfach gar nicht mehr alles allein bewerkstelligen kann. Also da suche ich halt eben auch was. Und klar, jetzt für die Zukunft, keine Ahnung, Container oder sowas, um einfach zu gucken, wie kann man jetzt auch in, hier wäre so viel Sache weggeworfen, auch im medizinischen Bereich oder sowas, wo ich denke, wo auch darüber sehr gut gebraucht wäre oder so.
Also man kann auf deine Homepage gehen und dann Kontakt mit dir aufnehmen, genau. Und dann würde schon individuell die optimale Hilfe besprochen.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage an dich, und zwar, ob du so einen richtigen Kumpel hast oder hattest, so einen Buddy, der dich unterstützt, den du unterstützt hast in deinem Leben und der vielleicht heute noch an deiner Seite ist oder die heute noch an deiner Seite ist?
Ja, es sind schon verschiedene gewesen im Laufe deines Lebens natürlich. Ja, es ist schwierig, aber ich sage mal, die letzte Zeit, was ich so von 2000 an, kann ich sagen, ja, hatte ich schon mehrere gehabt. Das war einmal halt eben in dem Bereich, ich hatte mich schon früh mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Weiterentwicklung beschäftigt, und dann war in dem Finanzbereich war jemand, das war der Horst Schmitz, den ich einfach immer schon als Vorbild hatte, weil der Mann einfach ein Händchen hat. Leider war er seiner Zeit ein bisschen weit voraus, weil er hat schon 2000 mit Coaches und sowas schon gesprochen und ausgebildet und gemacht, aber die Zeit war leider noch nicht reif gewesen. Dann natürlich jetzt Christian Bischof, ganz viele Seminare mit besucht und sowas, und ja, einfach diesen positive Energie einfach mitzunehmen, weil das sind überall, oder bei Christian oder bei diesen Seminaren sind Menschen, die von sich aus wollen, und das ist natürlich eine ganz andere Energie. Mhm. Oh, ich hatte eben noch einen dritten gehabt. Ja, weiß ich nicht, heute so im Nachhinein ist natürlich auch unbewusst ganz viel Kraft von meinem Adoptivvater halt eben ausgegangen, den ich bis heute unheimlich verehre, und ich denke, ja, der hat mir auch viel Stärke mitgegeben.
Mhm. Wenn das Thema Persönlichkeitsentwicklung was Neues für dich ist und du vielleicht noch ein bisschen skeptisch bist, aber du dich entscheidest, loszugehen, gibt es irgendwas, was du mir raten würdest, womit ich mal beginnen sollte, mit irgendeinem speziellen Buch oder mit irgendeinem Seminar, mit irgendeinem Podcast, also wo du mir sagen würdest, komm, das ist was für dich, ich empfehle dir, fang doch einfach mal so an, irgendeine Sache. Also wir waren ja nun beide auf dem Seminar. Ich könnte also zum Beispiel für mich jetzt jedem blind so ein Seminar empfehlen. Aber vielleicht ist es auch nicht was für jeden. Fällt dir noch irgendwie jemand oder was ein, wo man den Leuten einen Tipp geben könnten, dass sie jetzt zum Beispiel nach unserem Gespräch sagen könnten, das schaue ich mir mal an?
Man hat heute natürlich unheimlich viele Möglichkeiten mit Podcasts und sowas, halt eben in die Richtung schon mal zu gehen und zu hören, wer, also für mich ist immer so entscheidend, es muss ja die Chemie einfach passen zu dem Coach oder was auch immer es ist, weil nicht immer oder selbst zu verschiedenen Stimmungen oder zu verschiedenen Zeiten von mir sage ich, oh, boah, im Moment geht es überhaupt nicht, und dann höre ich jetzt halt eben den einen nicht, dann hole ich wieder den anderen. Das sind einfach so, also bei mir ist es zumindest so, das ist unheimlich, ja, energetisch halt eben abhängig, wie bin ich jetzt gerade im Moment drauf, und dann sind einfach Leute, die kommen ins Leben, die hörst du Podcasts irgendwo nicht vorher nie gehört, und auf einmal kommen die dir durch irgendjemand anderes halt eben zu, du hörst dir das an und sagst du, wow. Mhm. Dann hörst du eine Zeit lang halt eben davon, und dann, du wirst automatisch dann schon immer weitergereicht, also wenn dich das Thema interessiert, und guck, ich denke immer, das ist wie wenn du jetzt ein neues Auto hast, du wirst jetzt, was weiß ich, ein rote Golf oder so, keine Ahnung, jetzt so, wo guckst du, du siehst 100.000 rote Golfs, oder wenn du schwanger bist, dann willst du ein Kind, und dann auf einmal siehst du 100.000 Schwangere, vorher hast du nie einen Schwangere gesehen, weißt du, und genauso ist das, wenn ich mich persönlich weiterentwickeln will, dann auf einmal fällt mir alle Bücher und Podcasts oder so zu.
Aber wenn wir jetzt zum Ziel haben, auf unserem Blog den Leuten auch einen Mehrwert zu geben, und dass die, wenn sie möchten, mal mit was anfangen können, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt denen schreiben würde, hör doch mal den Podcast von Christian Bischof oder hör doch mal den Podcast von Laura Marlina Seiler. Kennst du die? Hast du die? Kannst du die? Wäre das ein Einstieg?
Ja, auf jeden Fall. Weil beide, ich meine, da gibt es jetzt noch viele andere, aber ich habe halt eben auch diese beide. Und in alle Lebensbereiche oder zu ganz, ganz vielen Lebensbereichen einfach einen Podcast hören. Da heißt, du gehst auf die Seite und dann siehst du, oh, was spricht mich gerade im Moment jetzt halt eben an, sei es das Thema Geld, sei es das Thema Partnerschaft, sei es das Thema Selbstwert. Also du kannst einfach durchgucken und sagst, hey, höre ich einfach mal rein. Und wie gesagt, für mich ist wichtig, in dem Fall, wenn ich jetzt den nicht persönlich kenne, einfach von der Stimme her und merke ich, ist halt authentisch, was er jetzt halt eben sagt oder nicht. Also komme ich damit parat, und das ist halt eben so meine Intention. Und ja, so fängt man an. Oder geht halt eben dann direkt zum Seminar, wie jetzt von Christian Bischof, auf die Kunst ein Ding zu machen.
Ja, also ne, wir wollen den Leuten ja auch zumindest sagen, wenn du möchtest, geh da mal hin, und wenn du auch sagst, das ist in Ordnung, wir fanden es super. Du hast noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage. wie du mit Medien umgehst. Positive Medien, negative Medien, gibt es das überhaupt noch positive? Wir haben so den Eindruck, alles, was im Fernsehen oder in der Zeitung steht, ist nur noch auf negativ. Und wir haben uns so ein bisschen davon losgesagt. Und man kann natürlich nicht die Welt retten. Du rettest hier schon ein ganz großes Stück Welt in Afrika. Aber ja, positiv oder negativ, wie gehst du damit um?
Ja, richtig ist, dass halt eben mehr negative Nachrichten überall verbreitet werden. Selbst bei so einem tollen Sommer, wie wir jetzt dieses Jahr, da heißt es im Ort, ist zu warm und du musst dieses und jenes und dann wird alles immer kaputt geschwätzt. Das ist leider in Deutschland so. Wir leben um sehr hohem Niveau. Ich bin immer wieder dankbar, wenn ich zurückkomme von Kenia, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, dass ich auch hier lebe. Überhaupt kein Thema, weil dann schätzt man das nochmal. Mhm. Ja, positive Nachricht ist was ganz Tolles. Und da habe ich jetzt gerade die Janine Hurte kennengelernt von Effektvoll. Die hat ein Online-Magazin gegründet, Effektvoll.
Effektvoll?
Effektvoll.
Effektvoll.
Mhm. Effekt-voll.com, wo es nur um positive Nachrichten geht. Und die hat sich zum Ziel gemacht, ich kann es dir jetzt nicht sagen, ich habe es gerade gestern Abend noch gesehen, ich meine, es geht um mittlerweile 100 Millionen Menschen, will sie dazu bringen, halt eben mit positive Nachrichten, halt eben, dass sich jeder damit beschäftigt, denn sind wir doch mal ehrlich, wenn du Nachrichten hörst, hörst du 98% oder so was nur Negatives. Und die Welt ist nicht so schlecht. Und es sind ganz, ganz viele Menschen draußen, die einen super geilen Job machen, die sich für andere einsetzen, die alle machen. Nur darüber wird einfach nicht berichtet. Und es sind ganz viele Jugendliche, die sich für andere einsetzen und sich sozial engagieren wollen und das alle auch tun. Und das darf einfach noch viel, viel mehr verbreitet werden. Aber Presse hat halt eben oder Medien wollen nur mit Katastrophe machen sie Schlagzeile und letztendlich geht es nur um Kohle und Macht um Kohle und von daher wird nicht geguckt, was ist jetzt wirklich das Beste für uns für die Weiterentwicklung. Da darf sich jeder selbst drum kümmern.
Ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind bei 44 Minuten, die Zeit verrennt wie sonst was. Wir haben eben ein Vorgespräch geführt und wir haben meiner Meinung nach nichts von dem, was wir im Vorgespräch besprochen haben, gemacht hier. 44 Minuten sind vorbei. Jetzt hoffe ich, dass du mir nicht übel nimmst, wenn mir noch eine ganz spontane Frage eingefallen ist. Wenn ein 20-Jähriger hier am Tisch sitzen würde, ein 20-Jähriger, was würdest du ihm mit auf den Weg gehen? Was würdest du sagen, jetzt aus meiner Erfahrung heraus, starte so und so mit deinem Leben?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, Junge oder Mädel, wenn du einen Traum hast, leb deinen Traum. Lass dich von niemand abbringen, weder von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, von Onkel, Tante, was weiß ich. Und vor alle Dinge, frag Leute, die sowas, wo du von träumst, schon gemacht haben. Frag nicht die andere, weil von der anderen kriegst du immer gesagt, das geht nicht und dies und jenes. Aber Leute, die schon mal sowas oder ähnliches gemacht haben, die sagen, pass auf, darauf darfst du aufpassen, da darfst du aufpassen, aber klar kannst du das.
Ich hoffe, die Leute glauben uns, dass wir nichts hier vorbesprochen haben, dass die Antwort und die Frage komplett spontan kam und besser hätte ich sie wunderbar beantwortet. Ich bin mit meinen Sachen soweit durch. Rita, hast du noch irgendwas, was du fragen möchtest?
Ich kann auch feststellen, dass wir ganz, ganz viele Fragen vorbereitet haben, dass wir ganz, ganz wenige nur davon benutzt haben. Und das war,
aber ich, alles beantwortet worden ist, was uns so durch den Kopf gegangen ist, oder?
Dass es total perfekt war, eben in diesem Unperfekten so perfekt abgelaufen ist, wie es besser nicht hätte laufen können. Also Achim, vielen Dank, dass du auch so offen warst. Wir haben uns gerade eben erst kennengelernt, vor knapp 2 Stunden. Und irgendwo ist der Funke schon ganz früh übergesprungen oder eigentlich schon bei Christian Bischoff auf dem Seminar. Und ich finde das total spannend. Es ist unser erstes Interview gewesen. Wir waren total aufgeregt vorher schon. Und ja, das Ganze ist so inspirierend, dass wir Lust haben, da weiterzumachen. Dass wir auch Lust haben, dich zu verfolgen, auf jeden Fall. Und überhaupt, dass wir durch dich und deine Inspirationen im Grunde auch gesagt bekommen haben, auch ihr seid auf dem richtigen Weg. Und das finde ich total klasse.
Und wenn man überlegt, was hier gerade passiert, wir sitzen hier am Küchentisch bei uns. Ich stehe jetzt gleich mal auf und mache mal ein Foto. Unser iPhone läuft. Ich habe hier so ein Mikrofonbommel aufgehangen. Also ganz wenig Material. Und was kommt dabei raus? Sachen, die, wenn man sie ernst nimmt, Menschen zusammenführen und die Menschen auch oder die Welt ein Stück besser machen können, meiner Meinung nach. Achim, Du bist der Gast. Du hast das letzte Wort.
Ja, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei euch beiden. Ich wünsche euch ganz viel, viel, viel Erfolg für euren Blog. Und ja, geht einfach. Ihr habt angefangen, los. Ihr seid losmarschiert. Ihr habt den ersten Schritt gemacht und jetzt wird es immer leichter. Es ist noch am Anfang ein bisschen holprig, aber es wird immer, immer leichter und immer schöner. Und dafür ja, wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit.
Achim, wir bedanken uns recht herzlich bei dir. Und Dankeschön. Tschüss.
Was für ein inspirierender Mensch. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie uns. Solltest du dich mit seinem Projekt etwas näher beschäftigen wollen und nähere Informationen haben wollen, dann werden wir jetzt den Link zu seiner Homepage unter das Interview drunter schreiben, sodass du das Ganze nochmal in Ruhe ansehen kannst und dich in Ruhe mit seinem Projekt beschäftigen kannst. Danke fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Interview und bitte bleibe unserem Blog treu. Wir sind froh, dass es dich gibt. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, der Hans-Peter.